Die fossilen Energien, Öl, Kohle, Gas und Atom, stellen eine für uns alle gefährliche Ressourcenwahl dar. Die Endlichkeit der Vorräte, Kriege um den Zugang, zwangsläufige Machtkonzentration, Zerstörung der Sozialstrukturen der dritten Welt, Treibhauseffekt, Vergiftung der durch Verbrennungsprodukte. Diese drastischen Gefahren stellt Hermann Scheer in seinem Buch Solarer Weltwirtschaft präzise dar. Hermann Scheer ist im Bundesvorstand der SPD, Präsident von Eurosolar, Träger des Alternativen Nobelpreises und ist jetzt am Telefon. Guten Tag, Herr Scheer.
Guten Tag.
Herr Scheer, theoretisch ist vielen die Endlichkeit des Öls vielleicht bewusst, aber praktisch wird es als ein Problem angesehen, das erst zukünftige Generationen wirklich betrifft. Sehen Sie das genauso?
Nein, das ist natürlich eine äußerst merkwürdige Sicht der Dinge mit einer gefährlichen Tendenz zum Realitätsverlust. Wir haben im letzten Jahr 700 ökologische Großkatastrophen auf der Welt gehabt. Und ökologische Großkatastrophen sind ökonomische Großkatastrophen. Alleine die Versicherungsgesellschaften haben 250 Milliarden Dollar Haftungssumme aufbringen müssen. Und das ist dann noch längst nicht identisch mit den tatsächlichen Schäden. Und diese ökologischen Großkatastrophen sind menschengemacht und sie sind energiebedingt. Mit anderen Worten, es ist ein hochaktuelles Problem. Und ein Problem, das sich von Jahr zu Jahr verschärft, aufgrund der unglaublichen Mengen an herkömmlichen Energieinvestitionen und entsprechenden Verbrennungsvorgängen. Wir leben in einer globalen Pyromanie, weil wir immer noch ein Energiesystem haben, das auf Verbrennungsvorgängen fossiler Energien und teilweise auf Atomenergie beruht und die große Chance und die zwingende Notwendigkeit, zu den erneuerbaren Energien zu wechseln, und zwar vollständig zu wechseln, die wird systematisch verdrängt und es wird in Abrede gestellt, dass das möglich ist. Das ist die große Energielüge unserer Zeit.
Können Sie noch etwas dazu sagen, wie es jetzt mit der Endlichkeit von Öl oder anderen fossilen Brennstoffen aussieht?
Also man muss ja immer damit rechnen, dass die Energieverbräuche in der Welt wachsen. Sie wachsen, weil die Entwicklung des Welthandels zu immer mehr Handelsströmen führt, das heißt mehr Verkehrsbelastung, das heißt mehr Energieverbrauch. Sie sehen das an der Expansion des Flugverkehrs, an vielen anderen Dingen. Die Motorisierung Chinas, wo ich gerade war, die Motorisierung Indiens, die Versuche Indiens und Chinas, wo alleine ein Drittel der gesamten Weltbevölkerung in beiden Ländern zusammenleben, auf unser industrielles Niveau auf der Basis herkömmlicher Energiepotenziale zu kommen, bedeuten drastische Zunahme des weltweiten Energieverbrauchs. Und wir haben im Wesentlichen eine ziemlich präzise Kenntnis der heutigen noch unter der Erde liegenden herkömmlichen Energiepotenziale, Erdöl, Erdgas, Kohle und der Hauptenergieträger der heutigen Weltwirtschaft, die ich als fossile Weltwirtschaft bezeichne, ist Erdöl mit 40% des Weltenergieverbrauchs und gemessen am heutigen Verbrauch der Weltwirtschaft. Und wenn der also nicht weiter wachsen würde, wären in etwa 4 Jahrzehnten die Erdölvorkommen erschöpft. Und das ist ein eklatantes, nicht nur Umweltproblem, das ist ein eklatantes soziales Problem, das ist ein eklatantes friedenspolitisches Problem. Denn wenn wir uns der Erschöpfung, dem Endverbrauch dieses Energiepotenzials nähern, dann heißt das immer mehr Spannungen, immer steigende Ölpreise, immer weniger Länder, die das und auch Einzelpersonen in den Ländern, die das verkraften können. Das heißt Konflikte um Energie, das heißt Energiekriege. Und es gab ja schon Anfang der 90er Jahre den ersten größeren Energiekrieg, nämlich der Golfkrieg.
Zu einem anderen Thema. Sie argumentieren, dass solare Energien nicht nur ökologischer, sondern auch ökonomischer sind. Trotzdem rechnet sich eine Photovoltaikanlage trotz aller staatlichen Zuschüsse erst nach circa 20 Jahren. Wie passt das zusammen?
Das passt damit zusammen, dass die erneuerbaren Energien in den letzten 25 Jahren, wo man spätestens darauf nach den ersten Ölkrisen darauf hätte sich umorientieren müssen, dass dieses Potenzial sowohl in der Forschung und Entwicklung wie in der Markteinführung extrem vernachlässigt worden ist. Die erneuerbaren Energien haben eine völlig andere ökonomische Funktionsweise. Es geht hier nicht um eine große Lieferkette für Primärenergie und nicht um Kosten für die Förderung und für den Transport dieser, die Aufbereitung dieser ganzen Energien, ob in Uranaufarbeitungsanlagen oder in Raffinerien oder wo auch immer, sondern es geht um die Nutzung der natürlichen Umgebungsenergie, die von der Natur in Form des Windes oder der Solarwärme umsonst geliefert wird und wo lediglich eine Umwandlung erfolgt in eine Nutzenergie dort, wo dieses Energiepotenzial anfällt. Das ist eine völlig andere Struktur der Energieversorgung, eine, in der die Energiewirtschaft eine immer geringer werdende und teilweise gar keine Rolle mehr spielen wird. Das ist der Grund für die Widerstände. Und die Kostensenkung bei erneuerbaren Energien ist eine, die überhaupt nichts mehr mit Primärenergie, mit den Förderkosten und so weiter zu tun hat, sondern die ausschließlich erfolgt durch die Mobilisierung, die industrielle Mobilisierung dieser Technik und das Lernen der Gesellschaft, die entsprechenden Installationen effektiv und an den richtigen Stellen vornehmen zu können. Und das ist Technikmobilisierung. Und jeder weiß aus der gesamten Technikgeschichte, dass die Kosten für Techniken dramatisch sinken mit der Massenproduktion. Das ist der springende Punkt. Und deswegen bedarf es des Anschubs, des aus umweltpolitischen, aus friedenspolitischen Gründen, des politisch erzeugten Anstoßes, weil es nicht von selbst funktioniert, hin in diese Massen, in den Massenverbrauch, in die Massenerzeugung, in den entsprechenden Masseneinsatz der solaren Energietechniken. Das ist Technikmobilisierung und nicht mehr Energiemarkt.
Sie beschreiben auch überhaupt die Notwendigkeit einer solaren Chemie und loben sie in höchsten Tönen. Wieso sollen chemische Produkte aus nicht fossilen Rohstoffen umweltverträglicher sein?
Aus einem ganz schlichten Grund. Die fossile Energie ist ja auch der Hauptgrundstoff für die chemische Industrie. Und in diese fossilen Energiepotenziale können aber nicht, wir finden sie ja nicht in der reinen Form, sondern wir finden sie ja in verbundener Form. Das Erdöl ist ja nicht sofort benutzbar. Das muss ja, warum sind die Raffinerien nötig? Um zunächst einmal Filtervorgänge durchzuführen, um das, was an tatsächlich nutzbaren Substanzen tatsächlich dann da als Derivat gewonnen wird und dann eben den verschiedenen Bedürfnissen, industriellen oder Verbrauchsbedürfnissen zugeführt wird. Und das sind alles sehr schmutzige Umwandlungsvorgänge, die hier stattfinden. Und wir haben es bei Petrokohlenwasserstoffen eben nicht um reine Petrokohlenwasserstoffe zu tun, mit reinen Petrokohlenwasserstoffen zu tun. Aber alles, was man aus Petrokohlenwasserstoffen, also aus Erdöl zum Beispiel oder aus Kohle machen kann, in der chemischen Industrie kann man auch aus pflanzlichen Kohlenwasserstoffen machen, denn jede Pflanze enthält Kohlenwasserstoffe. Und das ist, oder jede Pflanze ist ein Kohlenwasserstoff. Und aus dem Grunde, aber es ist ein Kohlenwasserstoff in reiner Form, wo nicht Schwefeldioxid und andere zusätzlichen giftigen Substanzen dabei sind. Das ist der fundamentale Unterschied. Es ist ein wesentlich sauberer Prozess und vor allem das Potenzial ist regenerierbar. Es erneuert sich immer wieder unter der Voraussetzung, dass die Pflanzen, die dann genutzt werden für Produktionsvorgänge oder auch als Energieträger, immer wieder in der gleichen Menge neu nachwachsen, wie sie benutzt werden. Dann haben wir eine sogenannte Emissionsneutralität. Der Kohlendioxid, das Kohlendioxid, das dort auch noch emittiert wird, wird im Pflanzenwachstum, wenn das parallel dazu erfolgt, wieder aufgenommen, denn jede Pflanze wächst ja bekanntlich dadurch, dass mithilfe des Sonnenlichts auf der Basis von Wasser und Böden dann Kohlendioxid aus der Atmosphäre von der Pflanze entnommen wird. Der Kohlenstoff wird behalten und Sauerstoff wird abgegeben. Deswegen sind Pflanzen Sauerstoffspender. Das ist ein völlig anderer Vorgang als die Nutzung der fossilen Energiepotenziale, die sich über viele Millionen Jahre unter der Erde gelagert haben und dort sich zu sich synthetisiert haben mit giftigen Substanzen.
Ein anderes Thema: Wieso ist die Abschaffung der Steuerbefreiung für Flug- und Schiffstreibstoff ein wichtiger Punkt?
Das ist sogar ein elementarer Punkt, weil wir haben für den Landverkehr, wenn es mit Fahrzeugen geht, mehr oder weniger hohe Treibstoffbesteuerung. Und wir haben die Diskussion darüber, dass dieses bereits aufgrund des Massenverkehrs eine zu große Umweltbelastung darstellt. Aber wir haben für den Luftverkehr und für den Schiffsverkehr, für den Einsatz der Treibstoffe dort, keinerlei Besteuerung. Und dieses hat gravierende Konsequenzen. Das bedeutet de facto eine Subventionierung des Interkontinentalhandels und des Interkontinentalverkehrs im Wesentlichen in der Größenordnung von 300 Milliarden Dollar jährlich. Das ist der eigentliche Subventionsskandal, was auch den Mengenverbrauch massiv fördert und zu den grotesken Ergebnissen führt, dass man unter Umständen für eine Zugfahrt von Mannheim nach Hamburg und zurück mehr Geld bezahlen muss als für einen Flug nach New York. Und das hängt genau mit diesem Umstand zusammen. Und das hat nicht nur schwerwiegende ökologische Konsequenzen, weil es natürlich die Steigerung des Frachtverkehrs im interkontinentalen Bereich massiv betreibt und vorantreibt, sondern es diskriminiert auch den Regionalhandel vor dem Interkontinentalhandel. Wir haben es insofern mit einer künstlichen, vielfach mit einer künstlichen Globalisierung zu tun. Es wäre völlig undenkbar, dass diese riesigen Futtermitteltransporte aus den Vereinigten Staaten nach Europa, die große Teile unserer landwirtschaftlichen Strukturen praktisch unwirtschaftlich gemacht haben, dass diese stattfinden würden, wenn dort eine gleiche Treibstoffsteuerung stattfinden würde, wie es im Landverkehr möglich wäre. Dann hätten wir weniger Umweltbelastung, weniger Transporte und hätten sehr viel mehr Beschäftigung in der eigenen Landwirtschaft.
Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung steht, dass Deutschland sich während seiner EU-Präsidentschaft für die Abschaffung der Subventionierung oder der Steuerbefreiung einsetzen wird. Passiert ist allerdings nichts. Wie sehen Sie die Chancen für das Projekt überhaupt?
Also ich habe nicht den Eindruck, dass dieses wirklich mit der gebotenen Konsequenz versucht wird. Dazu muss man natürlich Koalitionen bilden auf der europäischen Ebene. Wir müssen vor allem sehen, dass die Treibstoffsteuerbefreiung auf der europäischen Ebene, auf der Europäischen Unionsebene, erst 8 Jahre alt ist. Sie ist erst im Oktober 1992 zu einer europaweit rechtsverbindlichen Regelung geworden. Davor war das eine freiwillige Vereinbarung, die jedes Land von selbst hätte aufheben können. Ein Beispiel: Schweden, das erst 1997 Mitglied der Europäischen Union geworden ist, hatte eine Besteuerung der Flugtreibstoffe und hat überhaupt nicht darunter gelitten, Verkehrsverbindungen anbetrifft für die wirklich notwendigen Dinge zwischen Schweden und anderen. Es gab deshalb keinen Boykott, der schwedischen Flughäfen. Und genau diese Besteuerung der Flugtreibstoffe musste 1997 mit dem Beitritt zur Europäischen Union aufgegeben werden. Ein ökologischer Rückschritt auch noch zu Lasten der Staatskasse. Und das hängt genau mit dieser abstrusen Regelung zusammen, die so völlig gegen die Zeiterfordernisse ist. Und da muss man mit dem gebotenen Nachdruck operieren. Und außerdem, es gibt auch Alternativen dazu. Es gibt auch Alternativen in der Richtung, dass man zum Beispiel als Äquivalent für die Treibstoffbesteuerung Start- und Landegebühren entsprechend erhöht in dem jeweiligen Land. Das ist nicht ausgeschlossen. Und also solche Initiativen müssen ergriffen werden. Es geht doch gar kein Weg dran vorbei, dass das in überschaubarer Zeit alle machen müssen.
Mhm. Sie kommen gerade aus China. Wie war dort die Resonanz auf Ihr Buch? Wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie das dort vorgestellt?
Ja, mein Buch ist in China veröffentlicht worden jetzt. Und das halte ich für die wichtigste Übersetzung. Es gibt Übersetzungen dieses Buches Solare Weltwirtschaft ins Französische, ins Spanische, ins Englische, ins Italienische. Aber es gab bisher keine Übersetzung ins Chinesische und in das Japanische. Und das ist jetzt mit der chinesischen Ausgabe für China erfolgt. Die japanische Ausgabe kommt in 2 Monaten auch heraus. Und insbesondere für China halte ich das für unglaublich wichtig, dass hier die Diskussion über Energiealternativen vorangetrieben wird. Und das ist der Stellenwert dieses Buches. Denn an der Frage, wie sich in China und in Indien die Energieverhältnisse entwickeln, entscheidet sich das Schicksal der Erdatmosphäre.
Manche Stellen in Ihrem Buch wirken etwas einseitig oder rhetorisch. Zum Beispiel, das haben Sie vorhin schon erwähnt, den Einfluss der Energiekonzerne bezeichnen Sie als Macht der Pyromanen. Also den Gegner eine Geisteskrankheit zu unterstellen, ist nicht gerade guter Stil, oder?
Also wenn es hier um die Bedrohung der Welt geht, tut es mir leid, muss man dieses genauso ausdrücken, wie es ist. Wir können nicht so tun, als handele es sich bei der fossilen Energiewirtschaft mit all den damit verbundenen Konsequenzen, dass die Zivilisation bedroht ist, wenn es einfach immer so weitergeht. Wenn einfach immer so weitergemacht wird und die Alternativen blockiert werden, als handele es sich hier um ein Kavaliersdelikt. Das geht doch nun wirklich nicht. Das ist ein weltkrimineller Vorgang, der auch dann kriminell bleibt, wenn es sich in völlig legalen Formen vollzieht.
Ja, vielen Dank, Herr Scheer, für das Interview.
Ja, bitte schön.
Auf Wiederhören. Ja.